ist schon geschehen. Okay, dann brauche ich mich ja gar nicht mehr so sehr darum kümmern. Okay, dann werde ich nochmal die Bibel aufschlagen. So. Gut.
Hast du auf neues Remover gestellt? Dann den Ton auf neues Remover gestellt.
Aber ich glaube, das hören Sie auch bei mir so. Neues Reroll, ne?
Ja.
Okay. Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich muss sagen, die Vorleitung, die Einleitung durch die Lieder war schon erstmal ganz toll. Dietmar hat schon gesagt, wir waren gestern bei einem Gedenkgottesdienst eines lieben indonesischen Bruders, der verstorben ist, der heimgegangen ist, der uns auch sehr berührt hat, dieser Gottesdienst und diese Gedenken. Ich kenne ihn selber schon sehr lange. Ich habe jetzt mal zurück, er war 30, ich war 20, als wir uns kennengelernt haben. Und diese Gemeinde ist die Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und das war maßgeblich die indonesische Gemeinde. Also in der indonesischen Gemeinde, gab es eine deutsche Gemeinde parallel, aber die in den indonesischen Gemeinde bin ich zum Glauben gekommen. Warum? Weil ich da diese Liebe Gottes, diese Herzlichkeit, diese Annahme erlebt habe. Und gerade auch dieser Leiter, der Jeffrey Ponomo, hat das verkörpert. Er war so ein herzenslieber Mensch, klar in seinen Aussagen, aber man spürte immer, wie seine Liebe, die Liebe von Gott durchdrungen war, sein Herz. Und das hat mich eben dort in der Gemeinde sehr angesprochen. Ja, deswegen war es dann auch ein toller Gottesdienst, wo man sieht, wie die Familie gesegnet war, wie der Sohn auch Dinge gesagt hat, zugegeben hat, wo er auch Versäumnisse hatte. Und wir sind alle unperfekt und wir haben alle unsere Fehler gemacht. Aber die Herzlichkeit und Vergebensbereitschaft und diese Annahme, nicht diese Kritik, sondern die Liebe Gottes einfach, ist da wirklich sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Ich will darauf nachher nochmal zurückgehen. Er hat ein Leben geführt, Dietmar hat es schon angedeutet, was sehr viel Frucht getragen hat. Er hat damals mit die Gemeinde in der Indonesia aufgebaut, dass ich dann da hinkommen konnte und zum Glauben fand. Und dann war er auch maßgeblich nachher in der chinesischen Gemeinde wirksam, die als kleine Gruppe anfing von 8, 9, 10 Leuten, vietnamesisch-chinesische Gruppe, und die dann Unterstützung brauchte, wo dann Jeffrey auch dahin ging, weil der Leiter dort wegging. Und er das dann da zum Wachsen gebracht hat. Und das ist eine riesige Gemeinde geworden, die chinesische Gemeinde mittlerweile. Ja, wir sehen, dass Frucht gelaufen ist. Und letztendlich ist auch diese Gemeinde dadurch entstanden, weil ich ja dort zum Glauben gekommen bin und wir mit zwei Pastoren zusammengeführt hat Gott uns, und dass diese Gemeinde entstanden sind. Und ich glaube, dass auch unsere Gemeinde von der Liebe Gottes geprägt ist. Und das wollen wir auch weiter so tun und weiter festhalten. Nun, jetzt komme ich mal zu meiner Predigt. Das ist eigentlich nur ein Vers. Galater 2, Vers 20. Galater 2. Und ich würde mich da an der Luther-Übersetzung halten wollen, weil sie einfach kräftig ist in dieser Aussage. Da sagt Paulus, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, also ich habe jetzt nicht Luther genommen, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Es ist ein Lieblingsvers auch von mir. Ich lebe. Das ist doch ein toller Ausruf. Ich lebe. Paulus schreibt hier, ich lebe. Hat er nicht vorher auch gelebt? Nein, ich lebe. Wir wissen, dass wir im Tod sind. Johannes 5, Vers 24 sagt uns, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, als wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Damit ist ein Wandel geschehen, ein neues Wesen entsteht, eine neue Schöpfung entsteht, ein neues Leben entsteht. Und dieses Leben bringt Jesus Christus. Er will uns verändern. Er schenkt uns neue Hoffnung. Und wenn wir lesen die Folienverse 15 bis 19, dann merken wir, was der Ursprung bei Paulus auch mal war. Er war ja ein Pharisäer. Ein Pharisäer, der ja versuchte, die Gebote Gottes und das Gesetz so genau wie möglich zu halten. Jeden Punkt. Er war ein Pharisäer. Und Pharisäer war die strengste Gruppe. Und sie versuchten, danach zu leben und das umzusetzen. Und nun sagt er, und ich lese das jetzt mal hier vor, und wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Das war so die Differenz. Na, die Heiden sind die Bösen. Und doch weil wir wissen, dass der Mensch durch das Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus, Jesum Christum, so glauben wir, dass auch Jesus Christus, dass wir, so glauben wir auch an Jesum Christum. Rutscht hier, weggerutscht, so. Auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch das Gesetzeswerke. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Fleisch gerecht. Sollten wir aber, die da suchen, durch Christum gerecht zu werden, auch selbst als Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener. Das sei ferne. Wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, Paulus sagt jetzt hier, das Gesetz hat mir eigentlich kein Leben gebracht. Es hat mir nur Verurteilung gebracht. Ich bin schuldig nach dem Gesetz. Und ich kann es nicht bestehen. Und er drückt das in Römer ja so aus, wer wird mir helfen? Mein Fleisch macht die Sünde, mein Wille will eigentlich was anderes machen. Ich stehe in diesem Kampf. Und ich kann nicht dieses Gesetz erfüllen. Und dann sagt er, wer hilft mir? Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Aber jetzt kommt ein anderes. Heißt nicht, dass wir weiter in der Sünde verharren sollen. Definitiv nicht. Denn wir leben jetzt mit einem neuen Geist, den Gott uns schenkt. Er macht uns frei von unserer Schuld. Wir haben noch die sündige Natur in uns, die bleibt auch. Aber wir sollen sie jetzt mit dem Geist bekämpfen. Wir sollen nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Aber das kommen wir noch mal. Also erstmal diese Freiheit, die Paulus hier erlebt. Vorher dieses Versuchen, die Gesetze zu halten und doch wissen, ich schaffe es nicht. Immer wieder dieses Versagen auch selber an sich festzustellen. Ist das nicht bei uns nicht ähnlich? Wir wollten freundlich umgehen und sind doch wieder unfreundlich gewesen. Wir wollten nicht über den anderen was Schlechtes sagen, aber unsere Zunge war schneller als unser Kopf. Wir haben gesehen, dass wir jemandem helfen sollen, aber wir haben keine Zeit genommen. Jemand brauchte Trost und Verständnis. Wir haben nur Ablehnung und Verurteilung gehabt. Das müssen wir doch ehrlich sein zu uns selbst. Und Paulus war das. Er war ehrlich zu sich selbst und merkte, und er erkannte jetzt die Gnade Jesu. Er hat ja Jesus selber erlebt. den er verfolgt hat, auch aus Religiosität. Ich lebe. Ich habe neues Leben in Christus. Und dieses Leben will ich jetzt mit Christus führen, mit ihm. Doch nun nicht ich. Unser Ich muss gekreuzigt werden. Gott muss auf den Thron in unser Leben kommen. Wir müssen ihm die Herrschaft übergeben. Paulus sagt hier klar, ich lebe, doch nun nicht mehr ich. Meine alte egoistische Natur soll nicht mehr über mich herrschen. Ich will nicht dem folgen. Ich will Jesus folgen. Und dazu, dass wir befreit sind von unserer Schuld. Vorher sind wir nur beschäftigt mit unserer Sünde. Wir wollen es besser machen, wir versagen wieder. Ist es nicht so? Wenn wir gerade eine Sache, Schwierigkeiten haben und dann uns darauf fixieren, zieht uns das nur mehr runter. Jetzt können wir mit unserer Sünde zu Gott kommen und ihn bitten, reinige du uns und gib mir einen neuen Geist, dass ich das tue, was du willst. Mein Ich will ich nicht mehr folgen. Mein altes Ego, das mich nach wegzieht von Gott. Wir wissen, was in unserem Ego, in unserem Fleisch steckt. Können wir mal Kolosser 3, Verse 5 bis 9 lesen. Kolosser 3, ich nehme jetzt die neue Leben-Übersetzung. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Wir haben sie abgelegt, als wir Christus gesagt haben, wir wollen ihm folgen. Und trotzdem kommt sie immer wieder hoch. Und wir müssen daran arbeiten, mit Gottes Hilfe, sie aus unserem Leben zu verbannen. Deswegen werden wir in dem Neuen Testament immer wieder erwarnt. Immer wieder die gleichen Dinge, die uns gesagt werden. Warum? Weil wir zu kämpfen haben. Und wir müssen das richtig kämpfen lernen. Ich schaffe es nicht. Aber Christus in mir schafft es. Er kann uns verändern. Und das sagt er gleich in dem nächsten Teil des Verses. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Ich muss Christus Raum in mein Leben geben. Wenn ich das nicht tue, dann braucht ihr nicht wundern, wenn ihr strauchelt. Weil die alte Natur stark ist. Aber wir müssen lernen, nicht im Fleisch zu wandeln, sondern im Geist. Und deswegen brauchen wir geistlichen Input. Wir brauchen sein Wort. Das ist das erstmal die Quelle, dass wir es erkennen. Wir brauchen seine Gemeinschaft. Wir brauchen seine Nähe, sein Gespräch mit ihm. Wir kommen ins Gebet mit unseren Sorgen. Aber sagen wir auch mal, Herr, danke, dass du für mich gestorben bist, dass du mich erlöst hast. Wir hören oft, weißt du, als junger Christ, Herr, hilf mir das, gib mir hier, hilf mir da und da ein Problem. Alles klar, so sind Kinder. Aber wir sollten reifer werden und langsam auch erkennen, Herr, was hast du Großes für uns getan? Gerade wenn man älter wird, denkt man, Mensch, wie hat Gott mich da in meinem Leben geführt? Das kam ja auch in diesem Gedenkgottesdienst und das hat, also jedenfalls bei mir auch, reflektiert darüber. Wie hat Gott uns geführt? Wie hat er uns bewahrt? Wo wäre ich gelandet, wenn ich ohne ihn gewesen wäre? Wie dankbar bin ich diesen Christen, die mir den Weg zum Leben eröffnet haben? Und das werde ich nie vergessen. Und wir Wenn wir in der Herrlichkeit sind und er ist jetzt in der Herrlichkeit, werden wir uns alle wiedersehen. Und dann werden wir was tun? Gott loben und danken für das, was er für uns getan hat. Er hat uns doch hindurchgetragen. Er hat uns die Kraft gegeben, dass wir durchhalten. Ohne ihn schaffen wir es nicht. Christus in mir ist unsere Stärke. Wenn wir Christus Raum geben in unserem Leben, nach seinem Willen trachten. Wir haben heute gesungen, das fand ich auch toll, das Lied. Also die beiden Lieder haben mir ja wirklich gleich die Vorlage gegeben hier für den, ich habe leider so ein Kurzzeitgedächtnis, jetzt nicht mehr so gut, dass wir nicht unseren Willen, nicht den bequemen Weg gehen wollen. Jesu Weg ist kein bequemer Weg. Jeder, der in der Gemeindearbeit tätig ist, weiß das. Da sind schwierige Menschen, die mit schwierigen Problemen kommen und die dann Gott heilen kann und die dann zu kräftigen und guten Geschwistern werden, die mittragen können. Aber es ist immer erstmal, kommt ja aus der Welt rein, oder? Da kommen ja keine perfekten Menschen oder Heilige rein. Da kommen Menschen mit Problemen, mit Sorgen, mit kaputten Verhältnissen. Und dann bist du immer herausgerufen, was mache ich jetzt? Wir haben alle nur 24 Stunden. Was ist jetzt mein Auftrag, Herr? Ich kann nicht 24 Stunden den Menschen dienen, unmöglich. Wir haben Familie, wir haben andere Aufgaben, wir müssen arbeiten gehen, wir sind alle Laien und werden nicht bezahlt von der Gemeinde. Wir machen das alles ehrenamtlich. Und das ist auch gut so. Und ich finde, das ist richtig so. Aber es bedeutet, wenn wir Jesus folgen, dass wir ein Stück von unserem eigenen Ich aufgeben und sagen, Herr, ich folge dir jetzt. Ich folge dir und will für dich leben. Weil du für mich gestorben bist, will ich für dich leben. Du schenkst mir neues Leben. Ich wäre doch eigentlich nur, ich bezeichne das immer so wie so ein Rad, wenn man ein Auto fährt. Wir haben einige Autofahrer bei und andere wissen, wie ein Auto hat 4 Räder. Und jetzt stell mal vor, du fährst auf der Autobahn und es verliert ein Rad, geht ab und saust da so lang. Überholt dich vielleicht noch seitwärts. Guckst du hoch. Das ist natürlich eine furchtbare Situation, aber 3 Räder halten dich ja noch. Und aber dieses Rad läuft noch, obwohl es nicht mehr an dem Getriebe dran ist, also an der Achse. Es läuft aber noch. Und das ist unser Zustand, bevor wir Christ geworden sind. Wir leben noch, Rad rollt noch, aber eigentlich sind wir tot. Wir sind getrennt vom Leben gewesen. Und das müssen wir uns wieder deutlich vor Augen führen. Aber jetzt kommt Christus in mir zurück. Und da gibt es so ein wunderbares Beispiel von Johannes 15, Vers 5, was Jesus uns zeigt, ein Bild. Johannes 15, Vers 5. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was sind wir? Die Reben. Die Reben. Und was sollen die Reben tun? Frucht bringen. Aber der Weinstock ist er. Aber jetzt stellt euch mal vor, wenn die Rebe vom Weinstock getrennt ist, nicht dran bleibt, wird sie Frucht bringen? Sie kann keine Frucht bringen, weil die Kraftquelle unterbrochen ist. Die Nahrung kommt nicht mehr hin. Das Wasser, was von der Wurzel angezogen wird, die Nährstoffe etc., all das hängt da dran. Und so ist es auch wichtig, dass wir an Christus bleiben. Jesus gibt uns so viele Beispiele, dass wir dranbleiben müssen. Und ich sehe immer wieder, dass Christen oft nicht dranbleiben. Da lenkt uns von der Welt vieles ab. So So viele Verpflichtungen haben wir auch manchmal am Hals. Aber ist es richtig, dass wir die Lebensquelle vernachlässigen? Ich denke nicht. Denn unser irdisches Leben ist zeitlich begrenzt, wird nur eine kurze Zeit sein. Aber die himmlische Welt, wo wir hingehen wollen, ist unser Ziel. Und deswegen bleibt an dran. Denn wir müssen den Glauben festhalten bis zum Ende. Wir brauchen den Weinstock. Wir brauchen Jesus Christus. Und Jesus Christus, ja, Gott hat uns geschaffen, einmal im Garten Eden. Wir sind seine Geschöpfe, nach seinem Bild sind wir gemacht worden. Richtig? Und dann haben wir das Bild Gottes beschädigt, indem wir sündig wurden und gegen ihn rebelliert haben. Und nun kommt Gott wieder zurück und bringt uns wieder in diese Gemeinschaft zurück. Und diese Gemeinschaft macht uns wieder neu in Christus. Und jetzt will Gott uns aber wieder in sein Bild verwandeln. Das ist sein Ziel. Er will nicht, dass wir bleiben, wie wir waren. Oder wie wir mit unserem sündigen Leben. Er will uns verändern. Es ist ein Prozess, den Gott anstößt und den er auch macht. Den können wir gar nicht alleine machen. Wir können nur am Weinstock dranbleiben und seine Nahrung, sein klares Wasser kriegen und seine Nährstoffe und ihm folgen und ihm vertrauen. Das ist unser Teil. Früher als junger Christ dachte ich immer, ich muss alles selber machen und bin immer auf die Schnauze gefallen. Da ist jemand an der Tür geklingelt draußen. Viele junge Christen machen diesen falschen Weg. Die denken, sie müssen etwas leisten jetzt und was tun. Ist gut, wenn es im richtigen geistlichen Sinn ist. Wir müssen an ihm dranbleiben. Gemeinschaft mit ihm pflegen, sein Wort lesen, mit ihm sprechen, uns ihm anvertrauen. Dann wirkt sein Geist in uns und er verändert uns immer mehr. Das ist der Weg. Eigene Werke kommen aus dem Glauben an Jesus Christus, aber sind nicht die Grundlage. Sie sind die Folge, sie sind die Frucht. Die Frucht kommt alleine aus der Gemeinschaft mit Christus und dass wir bereit sind, ihm zu folgen. Das ist natürlich Voraussetzung. Wenn ich das nicht will, wenn ich nicht mich verändern lassen will, wird Gott uns auch nicht verändern. Aber wenn ich bereit bin, mich von Gott verändern zu lassen, dann wird er uns verändern. Und das ist der Weg, den Gott uns zeigt. Christus in mir. Er, der uns geschaffen hat ursprünglich, will uns jetzt wieder verändern in sein Bild. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich möchte dazu 2. Korinther 5 aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Ich werde mal die Luther und auch, oder vielleicht kann einer die Schlachter auch vorlesen und ich lese die Neue Leben nochmal dazu. Ist immer gut, wenn man auch mehrere Übersetzungen hört. Wer möchte Luther, die Schlachter, kannst du mal lesen? Ja.
Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für die gestorben und auferstanden ist.
Ja. Ich lese das jetzt nochmal in der neueren Übersetzung. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sich starb und auferstanden ist. Der Schlüssel ist die Liebe. Weil ich die Gottesliebe erkannt habe, wie sehr er mich liebt, dass ich eigentlich verloren war. Diese Liebe, kommen Sie rein, setzen Sie sich zu uns. Diese Liebe bringt mir Dankbarkeit und Liebe zu Gott. Und diese Liebe wird mich dann auch bewegen. Wir wollen nicht mehr, als wir Jesus aufgenommen haben, haben wir gesagt, er soll unser Herr und Erlöser sein. Herr heißt auch Herr. Ich will ihm folgen. Das ist, was Gott möchte. Und das, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Nun, wir haben alle Ängste, wir kennen unser Versagen auch immer wieder. Aber da müssen wir jetzt im Glauben auf das, was Christus für uns getan hat, zugreifen. Satan will uns zu Fall bringen. Und wenn er uns zu Fall gebracht hat, dann wird er uns einreden, du bist verloren, du hast keine Hoffnung mehr, gib auf. Ich habe in der Seelsorge so oft solche Situationen. Leider. Warum? Weil wir als Christen nicht die Zusagen der Bibel festhalten. Das, was Gott versprochen hat und zugesagt hat, das müssen wir in Anspruch nehmen. Das glauben wir. Und wir sind gerettet aus Gnade. Und das ist die Freiheit, die wir als Christen haben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Christus hat uns erlöst. Wir wollen ihm folgen mit ganzem Herzen. Wir wollen nicht in Sünde verharren, definitiv nicht. Aber wir dürfen auch, wenn wir fallen, seine Verheißung in Anspruch nehmen. Zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist dieser Gewissheit der Vergebung. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ich weiß noch als junger Christ, wie ich oft da angefochten war. Wenn man da gar viele Probleme noch hat, alles im Geistlichen zu zu leben auch. Und ich weiß noch, wie Satan immer mir einge, jetzt hast du keine Vergebung mehr. Jetzt hast du keine. Du hast ja sonst dreimal, viermal gebetet, fünfmal. Jetzt ist hoffnungslos. Lüge. In Christus haben wir den Zugang zum Gnadenthron, zur Vergebung. Wir dürfen unsere Schuld immer wieder bei ihm abgeben. Egal, wie tief wir fallen. Gott sei Dank habe ich auch viele Erlebnisse gehabt in meinem Leben von anderen Geschwistern, auch von mir selbst, wo wir tief gefallen und dennoch wieder Vergebung und neues Leben in Christus finden konnten. Solange wir auf dieser Welt sind, können wir die Gnade Jesu in Anspruch nehmen. Und wir müssen sie festhalten im Glauben. Wir sollen die Gewissheit haben, dass Gott uns leitet und führt. Das kam auch in dem einen Lied vor. Gott führt uns. Ich weiß manchmal den Weg nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was richtig ist. Aber ich kann zu Gott kommen mit meinen Sorgen. Und das will Gott. Er will, dass wir ihn fragen. Dass wir ihn mit in unser Leben reinlassen. Und nicht einfach selbstherrlich alles selber entscheiden. Und das ist manchmal auch der kleinere, der schwerere Weg. Nicht der Weg, den wir uns gedacht hatten. Ja, Gewissheit der Gebetserhörung. Auch eine Zusage. Manchmal beten wir und wir denken, Gott hört nicht. Wir beten und beten und beten und ich habe viel gehört. Ja, hört Gott mich überhaupt? Ich bekomme gar nicht. Aber vielleicht bekommst du nicht, weil du nicht das Rechte betest. Oder weil noch die Zeit noch nicht dran ist. Gott lässt dich warten. Gott will dich noch formen, prüfen, dein Glauben stärken. Es gibt sehr viele Gründe, die dazu führen, dass wir warten müssen. Oder wir beten für falsche Dinge, die Gott uns nicht geben will. Wir haben Gewissheiten und wir dürfen diese Zuversicht, die wir haben, die Hoffnung in Christus, dass wir Erlöste sind, nicht loslassen. Die müssen wir festhalten. Lassen wir jetzt im Vertrauen auf Gott, im Glauben an den Sohn Gottes unser Leben führen. Egal in welchen Situationen wir stecken. Er verlässt uns nie. Er steht bei uns. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Niemand. Nichts kann uns von seiner Liebe mehr trennen. Und das ist diese wunderbare Zuversicht und Gewissheit, die wir als Christen haben dürfen. Und wer noch nicht diese Entscheidung getroffen hat für Christus, der sollte sie tun. Denn es ist der Weg zum Leben, wie Jesus selber sagt. Nun, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das will ich jetzt im Glauben an den Sohn Gottes leben. Den alten Menschen soll ausgezogen werden, haben wir alles jetzt besprochen. Und dann kommt der Zusatz, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er ist der Sieg für mich. Er hat eine neue Schöpfung gemacht. Er hat uns neu geschaffen. Wenn wir in dieser Weise leben, und das würde ich sagen, der Jeffrey Bonomo, der hat das zum Ausdruck gebracht in seinem Leben. Er stellte Gott an erste Stelle. Ich weiß, er hat gearbeitet, war auch kein angestellter Pfarrer oder sowas, sondern er war Student erst und dann gearbeitet. Er hat Architektur, glaube ich, studiert, war er. Und neben der Arbeit war Gott der Mittelpunkt für seine Familie. Die waren Samstag immer da und Sonntag und das war immer der Mittelpunkt. Und da kam so viel Segen raus. Er hat jetzt viele Enkelkinder und die Familie ist voll im Glauben, steht, war so ein Zeugnis, war so ein tolles Zeugnis. David war auch dabei und kennt uns auch noch von früher. Ja, wenn wir so handeln, wie Paulus gesagt hat, wird das auch in unserem Leben Frucht bringen. Und das ist wichtig. Und gucken wir mal, das ist, was Paulus geschrieben hat, wie er entschieden hat zu leben. Ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und jetzt möchte ich Paulus, das war, ich weiß nicht, zu wann, welcher Zeit er das geschrieben hat, habe ich jetzt nicht analysiert, aber das war in seinem Leben im Glauben. Und was er jetzt zum Ende seines Lebens schreibt, das hatten wir in der Gedenkgottesdienst, das hat mich inspiriert, das auch euch zu zeigen. 2. Timotheus, Vers 4, Kapitel 4, Moment, 2. Timotheus 4, Verse 6 bis 8. Da schreibt er in der Luther-Version, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Hier wird uns gesagt, also Vers 6, er weiß, dass er bald sterben wird. Er wird hingerichtet werden, er ist im Gefängnis. Und er schreibt diese Zeilen in Ketten, wie es heißt. Und er wird nicht gekreuzigt, weil er römischer Bürger ist, sondern geköpft, der Kopf abgeschlagen. Das wissen wir alle von der Historie. Und was schreibt er hier? Was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als, jetzt habe ich die andere Übersetzung, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Er weiß es, aber Sehen wir irgendwo eine Klage? Nein. Er sagt dann, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Es war ein Kampf, sein Leben. Es war kein Spaziergang. Es war ein Kampf. Er ging in die Welt hinaus, nicht wie wir heute mit Auto, wir können mit Schiff reisen und so weiter, war ganz bequem heute mit Flugzeug. Wir können alles Mögliche an Technik nutzen. Die waren tagelang zu Fuß unterwegs, wochenlang. Er hat Entbehrungen gehabt, ohne Ende. Schiffbruch hat er wohl 2 oder 3 Mal erlebt. Es war ein hartes Leben. Aber er hat das trotzdem getan. Warum? Warum hat er das getan? Was denkt ihr? Frage an euch. Wisst ihr es nicht, warum er das getan hat? Welcher Grund? Welche Motivation? Für Jesus aus Liebe zu seinem Herrn und weil er wusste, die Menschen brauchen, wir brauchen das Evangelium. Wir brauchen das Evangelium. Und deswegen gibt er von seinem Leben viel Bequemlichkeit auf und folgt seinem Herrn. Sein Herr schickt ihn in die Welt hinaus. Nicht jeder von uns wird in die Welt hinausgeschickt. Aber jeder von uns hat eine Aufgabe in seinem Umfeld, wo Gott uns Menschen hinstellt, denen wir vielleicht dienen können. Und das will Gott. Er hat einen guten Kampf gekämpft. Und auch Jeffrey war zufrieden über sein Leben. Er war dankbar für das Leben. Und er bat nur darum, dass er nicht so viel leiden musste. Und das wurde ihm geschenkt. Und er war mit seiner Familie noch bis zum Ende verbunden, zusammen. Paulus sagt hier, ich habe den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Wir müssen den Glauben festhalten bis zum Ende. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, werde ich Glauben wiederfinden, wenn ich komme? Das ist eine ernste Mahnung. Ist unser Glaube so fest, gut gewurzelt in ihm, dass wir weiter festhalten an die Verheißungen, die er uns geschenkt hat? Und dann sagt er im Angesicht des nahenden Todes, nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der Gerechte, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. In anderer Übersetzung heißt es, erwarten oder liebhaben und so weiter. Ich weiß noch, als junger Christ, als es dann so hieß, Jesus kommt wieder, da hatte ich so ehrlich gesagt so ein bisschen Gedanken, hoffentlich noch nicht so schnell. Ich will ja auch noch ein bisschen Leben haben. Und im Alter lässt das total nach. Man freut sich, wenn der Herr wiederkommt. Man hat das Leben kennengelernt. Man weiß die ganzen Tücken und Schwierigkeiten, Probleme und Sorgen. Und man freut sich auf die Ewigkeit immer mehr. Wir haben noch Aufgaben, wir sollen die tun. Paulus hat auch zwischendrin gesagt, ich habe lieb abzuscheiden, aber andererseits muss ich euch auch noch weitergeben und dienen. Das ist die Haltung. Liebe zu Gott, ich freue mich auf Gott. Liebe aber auch zu den Menschen, die um uns sind, müssen wir weiter tragen, weiter ermutigen, stärken. Und das tut er. Das tut er hier gerade noch kurz vorher, kurz bevor er vielleicht stirbt. Er sagt, nicht nur ich, ihr alle kriegt den Siegeskranz, den Christus für euch ja erworben hat. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott so toll ist. Und ich möchte zum Schluss einen Abschnitt aus 1. Korinther 15 noch lesen, dann bin ich zum Ende. 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 58. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, mein Leib, muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen. In den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, und jetzt kommt es darauf an, was wir hören müssen. Darum, meine lieben Brüder, seid fest im Glauben. Steht zwar nicht, das füge ich jetzt hinzu. Unbeweglich. Nicht vor Schwierigkeiten weglaufen und wegrennen. Und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn. Da ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir sollen zunehmen, immer mehr in der Arbeit, was wir tun sollen für den Herrn. Und ja, das ist unser Ziel, was Gott will. Er will uns verändern in sein Bild. Lasst wir uns zusammen beten. Lieber Herr Jesus, wir sagen dir Dank. Dank für dein Wort, Dank für die Gemeinschaft. Danke, dass du alles für uns erwirkt hast, dass wir Zuversicht haben dürfen in dir und Hoffnung, dass wir dir folgen können und dir vertrauen können, weil du uns so sehr liebst. Und du bist voller Gnade und Liebe zu uns, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du uns unsere Wege prüfst, dass du uns zeigst, wo wir auf falsche Wege gehen, dass du uns auf den rechten Weg zurückbringst, wenn nötig. Herr, du willst uns leiten. Und so bitte ich dich für alle Geschwister auch, dass du die, die jetzt nicht dabei waren, nicht gekommen sind, du weißt die Gründe, wir legen sie in deine gute Hand, Herr. Du hast schon so viele wieder zurückgeführt auch. Ich bitte dich, segne sie und halte sie fest an deiner Hand und führe sie weiter. Herr, richtest du sie wieder auf. Und zeig uns, Herr, wo wir wirksam sein können für andere, um auf dich hinzuweisen und dich wieder in die Mitte zu bringen zu dir. Hab Dank, Vater, für die Menschen, die du uns in unser Leben reingestellt hast. Ich möchte dir auch ganz persönlich danken für diesen Jeffrey Bonomo und seine Familie und für viele andere dort in der Gemeinde. Herr, danke, dass ich dadurch dich kennenlernen durfte. Danke, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen.